Das geheime Leben der Klänge, was Tonarten uns verraten. Heute schauen und hören wir uns H-Moll an. Sophie, dein Tusch in H-Moll und mehr gerne. Ja, am Steinway im Deutschlandfunk Kammermusiksaal sitzen, stehen wir, die Münchner Pianistin Sophie Pacini. Herzlich willkommen, Sophie.
Und am Mikrofon Musikredakteur vom Deutschlandfunk Christoph Schmitz und der Moderator der heutigen Sendung. Hallo, ja. Christoph.
Und zusammen, Sophie, hallo. Wir schauen auf H-Moll. Wie klingt diese Tonart mit den zwei Kreuzen für dich, ganz allgemein?
Für mich klingt diese Tonart tatsächlich schwarz. Also sie hat manchmal so etwas leicht Gräuliches mit dabei. Du weißt ja, ich sehe auch Tonarten in Farben. Und manchmal ist in der Mitte dieses schwarzen Lochs wie so eine Art, wie so ein kleiner Lichtball, der flimmert. Irgendetwas, was noch weht, was noch die letzten Zuckungen von sich gibt, aber doch letztlich in einem schwarzen Nichts verschwindet. Und ich habe kürzlich gelesen, dass ja auch Beethoven, ein Zitat von ihm, dass Beethoven gesagt hat, H-Moll sei für ihn die schwarze Tonart. Also da ist für mich wirklich alles zu Ende, da geht alles zu Ende und da ist alles einfach verstorben, fast schon verwest.
Eine Todestonart, könnte man sagen. Ein Aspekt ist das auf jeden Fall. Es gibt noch viele andere Aspekte. Aber im Dunkeln werden wir uns auf jeden Fall durch die Musikgeschichte jetzt bewegen. Beethoven wollte eine H-Moll-Sinfonie schreiben, wie es heißt. Hat er dann nicht getan. Mhm. Jetzt also H-Moll. Und es gibt auch einige Musiktheoretiker, die sich mit dieser Tonart befasst haben. Und die sagen auch, die H-Moll-Tonart ist die ernste. Charpentier, der Franzose im 17. Jahrhundert, hat sie als die einsame und traurige bezeichnet. Und Matheson als die melancholische. Quanz im 18. Jahrhundert schreibt ihr eine wütende Gemütsbewegung zu. Als wild, dunkel, gewaltsam wird H-Moll von Berlioz beschrieben, also im 19. Jahrhundert. Wir schauen wirklich von der alten Musik bis ins 20. Jahrhundert am Flügel und auch mit Einspielungen von CD hinein in die Entwicklung und beginnen ganz chronologisch und brav mit den Anfangszeiten, zumindest im Barock, nicht im Mittelalter. Domenico Scarlatti, 1685 in Neapel geboren, dann ging er irgendwann nach Portugal, dann nach Spanien an den Königshof, 1757 in Madrid gestorben, also wenige Jahre nach Bach. 555 Sonaten gibt es von ihm, beziehungsweise sind erhalten. Er hat wahrscheinlich noch mehr komponiert, auch Opern und vieles andere, aber die Sonaten, das ist so sein Kerngeschäft gewesen, zweiteilig. Es gibt eine in H-Moll, eine berühmte, vielleicht hat sie jeder sogar schon mal gehört, ohne zu wissen, dass sie von Scarlatti ist. Kirkpatrick, Verzeichnis 87, voller Melancholie, großem und zugleich geheimem, seelischem Schmerz, so habe ich sie empfunden, tief im Dunkeln der Traurigkeit, Sophie.
Man kann endlos weiterspielen. Es hat schon fast etwas von einer endlosen Melodie, ne? Von einer unendlichen Melodie. Für mich ist gerade dieses Merkmal, dass es am Anfang wie so eine Rose, die erfroren ist, den Kopf so hängen lässt. Das ist eigentlich so ein Bild, was ich bei H-Moll immer habe. Und dann blüht plötzlich in der Erinnerung diese Rose auf. Das haben wir ja hier besonders. Musik.
aber das ist Vergangenheit.
Das ist Vergangenheit. Ja. Es gibt in H-Moll eigentlich nichts, was lebendig gegenwärtig ist, sondern all das spielt in der Erinnerung eine große Rolle. Vielleicht auch eine Tonart, die hauptsächlich in der Erinnerung lebt.
Interessant, ja. Und dann kommen wir zum nächsten Stück von Johann Sebastian Bach. Wir machen jetzt einen Bach-Block in seiner dritten französischen Suite für Cembalo. Bach, 1750 gestorben, ich habe es vorhin schon gesagt. Sechs Suiten hat er 1774 fertiggestellt, drei in Moll, drei in Dur und die Nummer drei hat sechs Tanzsätze, also die in H-Moll, Allemande, Courante, Sarabande, Anglais, Minuet und Jig. Ja, das Interessante ist, hier wird getanzt, aber in Moll und gerade in H-Moll, also in der Todestonart wird getanzt. Hört man das auch?
Ja, also das hat eher etwas vielleicht auch von etwas Vergangenem, von einer Erinnerung an einen Hochzeitstanz oder an einen Liebestanz, an ein erstes Kennenlernen, aber eben gefärbt in dieses Grau. Ja. Und wenn wir gerade bei der Allemande beginnen, dann haben wir schon etwas von aufgeweichter, ja, klarer Erinnerung. Schon, ne? Es ist fast so ein bisschen, was sich in der Erinnerung dessen schon zersetzt und auflöst und du hast das Gefühl, du musst irgendwie so weichen Szenen nachgreifen.
Es hat auch was Kreisendes, wie bei Scarlatti auch, das könnte immer so weitergehen, also eine traurige Seele kreist um sich selbst in Erinnerung, in der Gegenwart, schmerzbeladen. Ein verlorenes Dahinwandeln, so kam es mir auch vor, so mit den Minuten, wie diese Allemande erklingt.
Aber eben auch dieses Aufleuchten von einem früheren Blühen, ne? Das hat etwas wahnsinnig Sehnsüchtiges, ne?
Ja, ich dachte auch an eine Lebenshaltung oder Lebenserfahrung. Eines Menschen, der im prallen Leben steht, alles mitmacht, was zum Leben gehört, Beruf, Familie, Alltag, über die Runden kommen, Karriere, aber das alles mit so einem melancholischen Blick miterlebt. Also mit Tanzen in der Realität, mitgehen, aber wissend um die Vergänglichkeit.
Vielleicht auch vergangene Träume, vielleicht Träume, die nicht realisiert wurden, nicht konnten. Wenn man das so sagen will. In der Sarabande geht das ja dann auch so weiter. Wir haben also erstmal ein Aufstreben, ein nach oben Wehen und dann wieder ein Abwärtsgesang. Das ist übrigens sehr typisch für H-Moll. Auch sehr interessant, dass bei diesen ganzen H-Moll-Werken, bis auf die H-Moll-Sonate von Liszt dann, die Stücke auch wirklich in H-Moll enden, was für Bach ja relativ untypisch ist. Meistens endet er ja dann doch auf dem Phrygischen, also auf H-Dur, als positiven Ausblick. Klingt in der Sarabande so. Später, in dem Verlauf von H-Moll, wird es immer prägnanter und kantiger und in der Punktierung, also da kommen wir jetzt gleich hin zu der Jig aus der Suite, da haben wir schon erstmalig so dieses sehr Beschlossene, dieses sehr Endende. Ne? Also ich spiele jetzt auch dieses kurze, für mich berühmte Menuett mal an. Thank you.
schon hingewiesen auf die Gigue, die etwas Prägnantes hat, was dann später in der Musikgeschichte sehr deutlich wird. Stichwort Hammerschläge bei Liszt vielleicht, nur als kleiner Ausblick auf das, was uns erwartet.
So, man merkt schon dieses... Wir später bei Haydn in der Sonate, also sollten wir uns merken.
Auch so, ja, also ein paar Ausblicke haben wir schon gemacht. Wir gehen einen Schritt weiter. Bach liebte H-Moll in seinem wohltemperierten Klavier im ersten Teil. 24 Satzpaare aus je einem Präludium und einer Fuge. In allen Dur- und Moll-Tonarten chromatisch aufsteigend von C-Dur bis H-Moll, das ist das Ziel. Es ist umstritten in der Musikwissenschaft, ob Bach damit Tonartencharaktere zeigen wollte, wohl eher nicht, aber dennoch glimmt da was in diesen Tonarten, denn die, die so etwas Dunkles haben, sind alle in Moll gesetzt, F-Moll, Fis-Moll und eben auch H-Moll, und das H-Moll-Präludium mit der Fuge, vierstimmig, das Präludium hat etwas Unerbittliches, finde ich, wie eine Bewegung unter großen Widerständen, so unter Wasser, als ob man nicht weiterkommt, weiter will, aber dauernd gebremst wird, und die Fuge, für mich eine Abfolge von Seufzern, oder wie siehst du die?
Ja, ich sehe die ganz genauso wie du und vor allem mit so sehr schmerzlichen Seufzern. Es gibt ja die Möglichkeit, einen Seufzer als etwas größeren Schritt zu spielen, also zum Beispiel, oder schmerzlicher, weil es wird enger. Und Bach macht genau das. Und das erinnert mich schon ein bisschen an Schostakowitsch, wo wir später hinzukommen werden. Das hat ja eine große Dramatik. Und ich finde hier, das zeigt ja schon fast das Skelett ein bisschen. Ja.
H-Moll und Knochen, das assoziiere ich auch mittlerweile ganz deutlich.
Ja.
Da muss ich wieder sagen, was
hier ist nicht
kommt.
Mehr viel dran an dem Knochen, ne?
Nee, da ist nicht mehr viel dran. Und bei Liszt in der H-Moll-Sonate, diese einzelnen Töne am Anfang, haben wir auch so was Skelettartiges. Ja. Aber das sparen wir uns jetzt noch. Wir bleiben jetzt noch ganz kurz bei Bach, die berühmte H-Moll-Messe, die ja sprichwörtlich geworden ist, 1724 bis 48, also über fast 20 Jahre komponiert. Eine Missa tota, also mit allen Messteilen der katholischen Messe. Sie wird auch als die große katholische Messe bezeichnet, im Unterschied zu der lutherischen Messe, womit allerdings auch eine ökumenische Dimension hier angesprochen wird. Gebräuchlich ist der Begriff H-Moll-Messe, denn H-Moll ist die zentrale Tonart, wenn auch nicht die einzige Tonart. Es kommen auch Dur-Tonarten, die Dur-Parallele, also D-Dur, sehr viel vor. Und mit H-Moll beginnt die Messe natürlich mit dem Kyrie, Kyrie eleison, also dem Herr, erbarme dich, mit dem Anruf um die Gunst, das Erbarmen, die Zuwendung Gottes. Und genauso klingt es auch in H-Moll. Heiliger Ernst, H-Moll, die ernste Tonart und voller Demut. Kurzer Einblick in die H-Moll-Messe, Herr, erbarm dich. Und auch in der Matthäus-Passion von 1727 gibt es sehr innigliche, intensive, expressive Partien in H-Moll, beispielsweise das Erbarm dich, mein Gott. Das wird gesungen in einer Arie, in einer Szene, wo Petrus gerade Jesus verleugnet hat, dass er nicht zu den Jüngern gehört. Er wird darauf angesprochen, während Jesus verhört und gefoltert wird. Und er sagt, nein, ich bin nicht einer von denen. Und dann kräht dreimal der Hahn. Und diesen Verrat, dieser Schmerz über diesen Verrat, der klingt in diesem Erbarm dich, mein Gott, in H-Moll. Und das hören wir hier. Erbarm dich. umarm dich, mein Gott, aus der Matthäus-Passion und nicht zu vergessen von Bach. Und dann hätten wir auch den Bach-Bereich beendet. Die H-Moll-Orchester-Suite Nummer 2 in H-Moll für Flöte und Orchester. Einer der 4 Orchestersuiten, die Bach komponiert hat, eindeutig weltliche Musik mit Ouvertüren und dann eine folgende Tanzreihe. Also eigentlich etwas Heiteres, wie wir das auch schon in den Cembalo französischen Suiten gehört haben. Und getanzt wird hier auch mit einem tränenden Auge. Und so klingt das auch in der Ouvertüre, schwer, belastet und traurig, dem Tode nah. So, und nach diesem barocken Einstieg springen wir in die Klassik. Sophie, Haydn hat eine Klaviersonate geschrieben, hat viele Klaviersonaten geschrieben, 52 nämlich, und die in H-Moll ist die 32. 1776 etwa ist sie erschienen in einem Paket mit 6 Sonaten. Und die 5 ersten in diesem 6er-Paket stehen in Dur und die 6. in H-Moll. Sie beginnt mit einem Allegro Moderato, die schon anders klingt und ja, das spröde, knochige in sehr sich hat. Feierlicher Ernst, streng, mit schmerzhaften Schüben.
Ich spiele einfach den Anfang an, dann ja, kann man das am besten nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Schon, es weht dann wieder, es weicht schon ein bisschen auf, aber dieser Anfang ist sehr untypisch und ich finde, es hat etwas von auf der Stelle treten.
Und man kann doch wie in der Jig bei Bach hier diese Hammerschläge
genau
im Thema.
Das ist im letzten Satz der Fall.
Der wieder in H-Moll steht.
Also der natürlich,
die Ecksätze genau in H-Moll, die beiden Mittelsätze in Dur.
Ganz genau. Beginnt eben auch mit einem Hammerschlagmotiv. Merkt schon dieses, eigentlich ist das ja kein Thema. Also ich meine, was ist das? Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal das, übrigens wieder mal 6 mal das H. Also jedenfalls sehr untypisch. Und zum Schluss haben wir das auch nochmal in Form von Oktaven. Und nur um zu zeigen, dass diese Art von H-Moll auch immer in H-Moll endet, klingt so.
Und das Erstaunliche hier, in der Klassik hat man immer Moll zu Dur, also zu einem glücklichen Ausgang geführt. Aber Haydn macht das auch nicht. Er bleibt in Moll.
Ja, ähnlich wie Bach.
Wir gehen weiter, Sophie, und ja, machen einen Jahrzehntesprung zu Franz Schubert, der 1797 geboren wurde in Wien, 1828 auch in Wien gestorben ist. Und er hat markante Passagen in seinem Werk dann wieder in H-Moll geschrieben, etwa in einigen Liederzyklen in der Schönen Müllerin und in der Winterreise, 27, also ein Jahr vor seinem Tod, komponiert 24 Lieder vor seinem Syphilis-Tod, den er schon da geahnt hatte. Hier kommen der existenzielle Schmerz voll zum Tragen. Von Anfang an ist das H-Moll bzw. das Moll-Ambiente da. Ein enttäuschter junger Mann geht hier in der Winterreise durch die Lande. Von der Liebe ist er enttäuscht, ziellos zieht er hoffnungslos durch die Welt. Mit diesen Sätzen beginnt der Liederzyklus, fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus in dem Lied Gute Nacht. Und alle Folgelieder erklingen größtenteils in Moll. Und das letzte Lied, der Wanderer steckt in einer unheilbaren Hoffnungslosigkeit fest, erklingt nun H-Moll, der Leiermann, also der Todessänger wird hier vorgestellt. In der schönen Müllerin gibt es auch ein H-Moll-Stück, das gegen Ende auftaucht. Auch hier wieder eine unglückliche Liebe, die zuerst noch in Durtonarten besungen wird, aber dann kommt das Unglück und am Ende dann H-Moll oder gegen Ende H-Moll mit dem Stück Die böse Farbe.
Ich möchte ziehen in die Welt hinaus, hinaus in die weite Welt. Wenn's nur so grün nicht wär, da draußen in Wald und Feld. Ich möchte die grünen Blätter all pflücken von jedem Zweig. Ich möchte die grünen Gräser all weinen ganz totenbleich, weinen ganz totenbleich.
Soweit die böse Farbe aus dem Liederzyklus Die schöne Müllerin in H-Moll. Schuberts großes Werk, die Unvollendete, die 8. Sinfonie, je nach Zählung, unvollendet, 2 Sätze davon sind geschrieben. Manche Musikwissenschaftler sagen, das sei gar nicht unvollendet, das sei so auch vollständig, wie es da niedergelegt ist, von Schubert, 1822 entstanden. Diese Sinfonie beginnt mit einem fast erschreckend bedrohlichen, finsteren, gefährlichen Thema, das die Celli und Bässe ganz allein im Pianissimo spielen, nur 8 Takte lang. Aber wir hören es mal von dir, Sophie.
Das war ja Ursprung für viele weitere Themen. Ne? Wir werden es dann hören beim Dvorak-Cello-Konzert. Aber wie kann es anders sein, auch bei Schostakowitsch? Ein kurzes Zitat. Ich muss nicht viel dazu sagen. Ich spiele einfach nur mal das Thema übrigens, der Fuge Nummer 6 von Schostakowitsch an. Also sehr offensichtlich.
Wer weiß, was da bewusst rezipiert wurde oder unbewusst. Vielleicht hat der Schostakowitsch Bach im Ohr.
Ja, ich vermute. Also das ist ja so ein Thema, was sich irgendwie eingebrannt hat in ein gewisses Urgefühl. Also H-Moll, finde ich, verbindet man auch mit diesen ganz tiefen Schwingungen und auch in gewisser Weise wie eine Art Urton. Und das haben wir ja später dann auch bei Wagner, haben wir das ja auch nochmal. Also das H mit dieser ganz tiefen Frequenz hat ja auch etwas von zurück zum Ursprung. Also Staub wird wieder zu Staub. Also es beendet sich, es löst sich auf in H. Finde ich zumindest, dieser Ton klingt so. Für mich klingt der absolut aschig.
Und dann nach diesen ersten 8 Takten kommt ein zweites Thema, auch in H-Moll gesetzt. Lieblich und schmerzlich zugleich. In der Oboe erklingt das Thema und in der Klarinette in Takt 13. Das hören wir mal gerade von CD. Ja, soweit das zweite Thema in dieser Unvollendeten von Schubert. Interessant ist auch, worauf dieses zweite Thema von Oboe und Klarinette gebettet ist. In H-Moll die zupfenden Bässe und Bratschen, ein sehr gefährliches Klopfen und dazu unruhige 16-Läufe in den Geigen. Später hören wir es nochmal im Zusammenhang. Und dann in Takt 44 erscheint ein drittes Thema, was wie ein heiteres Volkslied klingt und vollkommen unbeschwert wirkt. Allerdings nicht in H-Moll, sondern in der sonnigen Kreuztonart G-Dur. Auch hier hören wir einen kleinen Ausschnitt. Und dieses heitere Thema könnte ewig so weitergehen, aber Schubert bremst auf einmal radikal aus, bringt das Orchester plötzlich vollkommen zum Schweigen, macht eine radikale Generalpause und schlägt dann mit brutaler Macht mit drei lauten Akkorden rein, C-Moll, G-Moll, S-Dur. Also alles in allem eine wahnsinnig zerklüftete, gefährliche Klanglandschaft, die dunkel ist, schwarz und der dann auch in den heiteren Momenten nicht zu trauen ist. Wir springen von Franz Schubert in die Romantik. Schubert steht so auf der Grenze. Jedenfalls ist er in seinem Spätwerk, was er als junger Mann geschrieben hat, schon weit in der Romantik drin und kommen zu Dvorak, dem Cellokonzert. Mhm. Dvorak, 1841 geboren, 1904 in Prag gestorben, der böhmische Romantiker schlechthin. Er war gerade in Amerika, als er das Cellokonzert geschrieben hat, kurz vorher die 9. Sinfonie aus der Neuen Welt, sein großes Te Deum. Viel Sehnsucht klingt in diesem Cellokonzert durch. Dvorak bekennt sich gewissermaßen zu seiner Sehnsucht nach seiner böhmischen Heimat, der er schon seit 2 Jahren fern ist. Vielleicht haben auch das konservativ Bewahrende in diesem Cellokonzert und die Sehnsucht nach der Heimat ja dazu geführt, dass Dvorak H-Moll gewählt hat. Also den Ernst und die Verankerung von H-Moll in der alten europäischen Musiktradition. Im Barock haben wir es gerade gesehen.
Auf jeden Fall.
Wer weiß.
Wir hören sicherlich in dem Thema... Hören wir sicherlich auch ein bisschen den Haydn, den wir gerade gehört haben, und dann natürlich klar auch die Unvollendete. Aber ich habe ja einige Jahre Cello gespielt und dieses Gefühl einfach, weil sehr viel ist ja auch Gefühl, wie fühlt sich das an? Am Klavier fühlt sich diese Tonart wirklich an, wie etwas beleben zu dürfen, was aber eigentlich schon vergangen ist. Und bei dem Cellokonzert hat das was von Reihenspielen, aber trotzdem eben auch auf der Stelle streichen. Und das hat etwas von, wie du schon richtig sagst, Wehmut, Rückblick und auch einfach dieses sich selbst irgendwo zerreißen innerlich. Das werden wir auch hören, wenn man das Stück dann anhört. Also es ist innerliches Zerreißen.
Ja. Das hören wir uns jetzt auch an. Es gibt ein langes Orchestervorspiel. Das Cello hat noch eine Weile Pause und diesen Orchesteraufschlag des ersten Satzes hören wir jetzt mit dem sehr markanten Hauptthema im Orchester und noch ganz ohne Solo-Cello. Es geht nicht gleich mit voller Wucht los, sondern im Piano, steigert sich dann über 1 Minute, bis das ganze Orchester im Tutti dann das Hauptthema spielt. Es ist wie ein Erwachen, so als würde so langsam wieder das Bewusstsein einsickern bei einem, der gerade geschlafen hat, und sich dann die Erinnerungen ausbreiten an etwas Wunderschönes, aber sehr, sehr Fernes. Und dann entsteht auf einmal in der Seele, in der Erinnerung, diese herrliche, wuchtige, schmerzvolle Klanglandschaft.
Wie so ein Feuer, wie so ein Vulkan, der ausbricht.
Vulkan und der feurige, musikantische, das musikantische Böhmen im Herzen. Das hören wir mal gerade. Bis zum Orchester Tutti. Dann beruhigt sich diese Seele wieder, es kommt ein Hornsolo und so geht es wunderschön weiter. Das Cello sparen wir uns, aber Dvoraks Cellokonzert in H-Moll steht in dieser Tradition. Und wir gehen weiter, bleiben in der Romantik, gehen von Böhmen fort in das Slawische, in den Norden zu Peter Tschaikowski, zu seiner 6. Sinfonie, Opus 74. Tschaikowski, 1840 geboren, 93 in St. Petersburg gestorben, seine 6. Sinfonie, seine Pathetik steht in H-Moll, sein letztes Werk, nur wenige Tage vor seiner durch Cholera verursachten frühen Todes uraufgeführt in St. Petersburg unter seiner eigenen Leitung. Es gibt viele Spekulationen um den Tod von Tschaikowski, ob er bewusst dieses verschmutzte Flusswasser getrunken hat, um krank zu werden. Er war sowieso depressiv, ein trauriger Mensch. Er hat da wahnsinnig gelitten in dieser Zeit, dass ein Ehrengericht ihn wegen seiner Homosexualität verurteilt hatte. Da kommt vieles zusammen. Und naja, zeichnet Tschaikowski ein Selbstporträt mit seiner sechsten Sinfonie.
Ja, ich finde schon eine Abschiedssymphonie. Gerade im letzten Satz hat das etwas von letzten Zuckungen.
Ja, also eine Todestonart ist es da schon. Und das hört man gleich mit dem Kopfsatz, der zwischen schmerzlich schöner Erinnerung auch im Seitenthema und tiefer Resignation im Hauptthema schwankt. Es beginnt langsam, leise und ungeheuer traurig mit dem dunklen Fagott-Solo. Das hören wir jetzt. Soweit der Anfang, und der erste Satz endet dann mit Zitaten aus einer russischen Totenmesse und Trauermarschklängen. Also hier kommt das Thema Dunkelheit, Tod auch in diesen Zitaten zur Geltung. Fazit: H-Moll hat also viele Gesichter, ist nicht nur die ernste, sondern auch die Trauer- und Todestonart, jedenfalls bei Tschaikowski. Es gibt auch noch andere Kompositionen von Tschaikowski, die Manfred-Symphonie, die steht in H-Moll, aber damit befassen wir uns jetzt nicht. Jetzt kommen wir zu Schostakowitsch, den wir schon häufiger angekündigt haben, und ja, wie Sophie schon sagte, die sechste Symphonie, 1906 in St. Petersburg geboren, 1975 in Moskau gestorben, der Komponist der Sowjet-Ära, der im Land geblieben ist, der Stalin fürchtete wie den Tod, der gelähmt war vor Angst und doch komponierte und vordergründig als Sowjetkomponist wirkte, ja, und auch so anerkannt wurde vom Regime, auch wenn argwöhnisch beäugt von Stalin.
Manches haben sie einfach auch nicht verstanden, seine Ironie dahinter,
ja,
natürlich.
Und wahrscheinlich auch nicht in der sechsten Sinfonie, denn auf den zweiten Blick sieht man dann, wie bei den meisten Werken, dass da Angst, Zweifel, Verachtung, Ratlosigkeit und auch Verzweiflung drinstecken und er sie zum Klingen bringt, auch in dieser sechsten Sinfonie in H-Moll, 39 in Leningrad geschrieben und uraufgeführt. Es ist ein kopfloses Werk, im wahrsten Sinne des Wortes, hat nämlich nur drei Sätze, fängt mit einem langsamen Satz an, also der schnelle erste Satz, der fehlt, ja, hat sicher auch was zu bedeuten, ne?
Ja, ganz bestimmt. Er beginnt eigentlich gleich schon so ein bisschen bei der Zerlegung.
Ja, und er zerlegt mit einem Largo, sehr langsam, mit einem einzigen Thema, das immer variiert wird, wiederholt und wiederkehrt, meistens sehr leise, lähmende Ruhe, so habe ich es empfunden.
Es ist vielleicht auch ein bisschen eine Remembranz an die Symphonie von Schubert, an die Unvollendete. Ja.
In H-Moll steht das Ganze, notiert in C-Dur komischerweise, aber vielleicht, weil so viele Vorzeichen da sind, also viel Chromatik. Es wabert so, aber H-Moll ist schon ein deutliches Zeichen. Hören wir einfach mal in den Anfang rein, schlage ich vor. Anfang des ersten Satzes, des Largo von Dmitri Schostakowitsch. Der zweite Satz, ein vermeintliches Scherzo mit einem höhnischen Unterton. Der dritte Satz, also der Finalsatz, ein Presto, der den Optimismus nur vorspielt, wie ich finde, und H-Moll am Schluss. Und wir, Sophie, hier im Deutschlandfunk Kammermusiksaal am Steinway-Flügel kehren nochmal in eine etwas frühere Zeit zurück, zu Franz Liszt, zu seiner berühmten H-Moll-Klaviersonate, Klaviersolo. Ein Meilenstein in der Musikgeschichte, nach Mozart, nach Beethoven. Da hat Liszt noch mal was ganz, ganz Neues mit der Sonate gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt bei der Befassung nochmal damit in Vorbereitung zu unserem Gespräch, Sophie, ich scheitere an dieser Sonate. Es ist ein Koloss, ein orchestraler Tsunami, der wankt und schwankt. Du musst mir und uns da raushelfen.
Sehr gerne.
Was hat es damit hier auf sich?
Also es ist ja schon mal schön, dass du für dich schon sagst, dass es für dich so eine gewisse Endlosigkeit hat und ein gewisses Gestrüpp ist, wo es sich schwierig ist, durchzuwinden. Das ist letztendlich, bleibt das auch so. Also es hat natürlich klare Struktur, aber es hat etwas von einem Findungsprozess und auch von einem sich entgegensetzen dieser Möglichkeit eines Pakts mit dem Teufel. Also hier zu dem zugrunde liegt ja die Geschichte des Faust. Das werde ich jetzt natürlich nicht ausführen, das würde zu weit führen, aber einfach um zu zeigen, dass es hier um etwas Diabolisches geht. Also H-Moll wendet sich um vom Tödlichen ins Diabolische und letztlich auch, wenn du mal den Pakt mit dem Teufel geschlossen hast, das heißt, wenn du dich auch auf diese entseelte Egozentrik beschließt, dass dann eigentlich schon alles zu Staub geworden ist, dass da kein Leben mehr zu holen ist. Und es beginnt auch so, es ist für mich wie eine Art Vorspiel in der Hölle. So beginnt diese Sonate. Also man merkt schon, es ist sehr, sehr bedrohlich. Und dann kommt plötzlich wie eine Art Sprung auf die Bühne. Das ist deswegen so wichtig, weil nämlich das Hammerschlagmotiv wirklich aufgebaut wird. Und zwar ist es eben, das Allegro Energico beginnt so. Jetzt kommt das Thema. Also wir merken schon, er hat Großes vor. Ja, das wird natürlich dann großartig ausgeführt, aber die Kernsubstanz ist dieses Motiv, was auf der Stelle steht.
Das Hammerschlagmotiv ist das in der linken Hand im Bass, genau. Mit dem Auftakt.
Das kann man auch sagen wie eine Art Klopfen an der Tür. Es ist ganz interessant, diese Sonate von Liszt im Zusammenschau mit der Sonate in H-Moll von Chopin zu sehen. Denn es gibt da gewisse Parallelen. Also die Sonate zum Beispiel von Chopin, die beginnt etwas, ich würde fast sagen, harmonischer und nicht ganz so filettiert wie die Sonate von Liszt. Aber auch hier haben wir die Idee von starker Akkordik. Haben und auch diese Idee, schon H-Moll zu zeigen. Ne, hier. Wir sind schon in H-Moll. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, noch in H-Moll zu bedenken, wir haben das ja jetzt auch durch deine Erklärungen der Symphonien gehört und auch des Cellokonzertes, dass es immer eine Kehrseite gibt. Es gibt auch diese Lyrik. Bei Liszt zeichnet er das ganz, ganz deutlich, dass es nicht eine losgelöste Lyrik ist, die einfach so entsteht, sondern die aus einem Weichmachen dieses Hammerschlagmotivs entsteht. Also wir haben dieses friedvolle Auslegung des Schicksals im Hammerschlag und dann auch dieses in gewisser Weise Perpetuum mobile, das haben wir vor allem bei der Sonate von Chopin dann im letzten Satz. Wir merken schon, es hat dieses Anrollende, ne? Und das haben wir auch bei der H-Moll-Sonate am Anfang. Du merkst, wir haben dieses Stürmische und dieses Aufgebrachte und das ist auch ein zentraler Punkt in H-Moll. Also ich habe jetzt versucht, so ein bisschen anzureißen, die Grundthematik dieser beiden Sonaten, weil das ist letztlich das, worum es geht. Also wir merken schon auch durch dieses, es steht einfach auf der Stelle, es ist tot, tote Materie.
Von Schumann gibt es ein Intermezzo auch in H-Moll?
Ja.
Gibt es da auch Verwandtschaften
zu Liszt? Es gibt die Verwandtschaft auf jeden Fall, wenn wir gleich hören. Also ich muss da gar nicht viel dazu sagen. Wir haben das. Also das ist so ein bisschen dieses, dieses Aufschäumende auch und vielleicht auch in gewisser Weise ja, das Rangeln mit dem Tod.
Bei Liszt endet die H-Moll-Sonate auch in diesem trockenen, spröden, knochenartigen
Es endet mit einem Ausblick tatsächlich.
Da funkelt es nochmal schön.
Genau, aber es ist ja eben tot, also.
Bitter.
Bitter. Ja. Asche, wie gesagt.
Und
Asche.
Damit es nicht ganz so bitter in dieser Sendung endet.
Haben wir dich, Christoph.
Und dich, Sophie. Vielen Dank für das Gespräch über H-Moll heute. Das war sehr aufschlussreich, um das ja, Versöhnliche und das Heitere nicht ganz zu vergessen, was ja auch immer in H-Moll aufscheint, im Andante Sostenuto bei Liszt mit dem beseelten Gretchen-Thema, was du auch vorhin angespielt hast. Claude Debussy hat eine H-Moll-Sinfonie komponieren wollen. Den ersten Satz hat er nur komponiert. Die Partitur ist verschollen gewesen. Nur eine Handschrift gab es für zwei Klaviere, also ein Arrangement von Debussy, das 1933 gefunden worden ist als Manuskript und dann wieder arrangiert wurde für Orchester. In H-Moll ein Satz und da hören wir nicht den Impressionisten, sondern den Romantiker, aber schon den genialen Musiker, wie er ganz mit der Tonsprache des 19. Jahrhunderts eine Sinfonie entwickeln kann. Und damit beenden wir diesen Streifzug durch die Geschichte von H-Moll mit Sophie Pacini am Steinway im Deutschlandfunk Kammermusiksaal.
Und Christoph Schmitz am Mikrofon und auch in gewisser Weise Architekt der Sendung,
die wir zusammen konstruiert haben.